jetzt kann sich einer vorstellen, was das für eine Eliteschule geworden wäre, wenn das Dritte Reich, Gott sei Dank, ist das untergegangen. Wir waren eigentlich, waren wir Supernazis geworden. Mit 6 Jahren Doktrin, Zeitungsschau, Fahnen hissen, was anderes hat es nicht gegeben.
Ein Salzburger erinnert sich an seine Kindheit im NS-Heim in Unken zurück. Diese Jahre prägen ihn bis heute, wie er erzählt. Doch bisher ist die Geschichte des Hauses nicht erforscht. Kaum jemand weiß etwas davon. Das hier ist der erste Teil einer Spurensuche, die noch nicht zu Ende ist.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner behandeln wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in und um Salzburg. In der vergangenen Folge hat Anna mit der Wissenschaftlerin Elfriede Windischbauer über rassistische Ausstellungen in der Stadt Salzburg gesprochen und ihre brandneuen Forschungen dazu. Zum Nachhören gibt es die Episode auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Zu Beginn gleich ein Aufruf in eigener Sache. Derzeit und nur noch bis zum 28. Februar 2025 kann man über Ö3 den Lieblingspodcast nominieren. Wenn Sie also die Schattenorte gerne hören, dann nominieren Sie uns doch. Dafür einfach auf oe3.orf.at/podcastaward in das betreffende Feld das Wort Schattenorte eingeben. Wir würden uns über Ihre Stimmen freuen. Diese Folge ist der erste Teil einer Spurensuche, die so umfassend war, dass es diesmal eine Doppelfolge geben wird. Wir begeben uns dafür in den Pinzgau, und zwar ins Salachtal nach Unken. Das Haus, um das es diesmal geht, ist unter dem Namen Villa Heiden oder auch Haus Paradies bekannt, wie mir Ortskundige erzählen. Es liegt erhöht auf einem Hügel außerhalb des Ortszentrums von Unken. Es ist umringt von Bäumen und Bergen und sieht dabei sehr einladend und idyllisch aus. An der sandfarbenen Außenfassade finden sich Wandmalereien, Figuren wie der heilige Florian, ein Jäger und Wildtiere, ein Leiermann mit einer Mandoline in der einen Hand, einen Becher Wein gehoben zum Trinkspruch in der anderen. Außerdem eine Muttergottesdarstellung. Die dunkelgrün gestrichenen Holzfenster sind mit Herzen, Schnörkel und Blumen umrahmt. Die Fensterläden sind geöffnet. Das Haus hat mehrere verzierte Holzbalkone. Holzbänke stehen rund um das Haus und laden zum Verweilen ein, mit einem herrlichen Ausblick auf die Steinberge. Die deutsche Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt. Was die wenigsten wissen und bislang auch historisch nicht aufgearbeitet wurde, ist, dass sich in dem Haus während des Zweiten Weltkriegs wohl ein NS-Kinderheim befunden haben soll. Ausgangspunkt ist der Bericht eines Zeitzeugen, der schildert, dass er während des Zweiten Weltkriegs einige Jahre hier seine Kindheit verbracht hat. Es soll sich um ein NSV-Kinderheim gehandelt haben. Die Recherche dazu war nicht so einfach, denn es gab dieses Mal keinen Historiker, keine Forscherin, die sich damit beschäftigt haben. Kein Buch, keine Diplomarbeit, die bereits dazu verfasst ist oder am Entstehen ist, geschweige denn, dass überhaupt jemand davon gehört hat. Es gibt bisher nur einzelne Puzzleteile, die noch nicht alle zusammengesetzt werden können. Daher auch gleich zu Beginn der Aufruf, wenn jemand etwas dazu weiß, davon gehört hat, etwas findet und sei es auch noch so ein kleiner Hinweis, ein Foto, eine Postkarte, mündlich überliefertes, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at und vielleicht können wir diese im zweiten Teil dann auch gleich mit einbinden. Am 3. Dezember 2024 geht jedenfalls eine Mail in unserem Schattenorte-Postfach ein. Gerhard Meusburger schreibt uns dankenswerterweise in wenigen Zeilen einen durchaus spannenden Bericht aus seiner Kindheit. Während des Zweiten Weltkriegs sei er also in einem Heim in Unken im Pinzgau gewesen. Es habe Villa Heiden geheißen. Dort habe es Essverbote, Sprechverbote gegeben. Das sei nun 80 Jahre her, doch die Zeit beschäftige ihn immer noch. Der Mann hinterlässt seine Adresse in der Stadt Salzburg und eine Telefonnummer. Im Jänner 25 kommt Gerhard Meusburger dann ins Pressezentrum der Salzburger Nachrichten zum Interview. Er ist topfit, erzählt vom Skifahren, das er immer noch aktiv betreiben würde. Er erscheint weder müde noch unsicher, wenn er erzählt. Ganz im Gegenteil, er blüht förmlich auf und beschreibt Details aus dieser Zeit. Außerdem den Standort der Villa und wie man dorthin kommt. Das Haus, die Umgebung. Es ist genau so, wie ich es nur wenige Tage zuvor vor Ort wahrgenommen habe. Ich zeige ihm dann auch Fotos, die ich vom Haus gemacht habe. Ja, das ist es, meint er, ganz sicher. Und dann erzählt er seine Geschichte.
Als Nummer 21 bin ich da gelandet und strengste Heimerziehung. Heimleiterin, Breechershose, Reizgerte, immer bereit. Erzieherin, noch schlimmer. Könnte ich heute noch Namen sagen von den beiden Damen. Es war einfach furchtbar.
Gerhard Meusburger ist in Kitzbühel geboren. Sein Vater, ein gebürtiger Salzburger, war Kaufmann und hat in Kitzbühel einen Kramerladen geführt. Mit Kriegseintritt ist die Familie dann aber nach Salzburg gezogen. Vom ersten Tag an sei der Vater beim Polenfeldzug dabei gewesen, wie Meusburger erzählt.
Muss ich leider heute sagen, mein Vater, begeisterter Nazi, hat sich wahrscheinlich, weil er ja damals schon 40 Jahre alt war, in ihm fast auch freiwillig mit. Könnte man vorstellen, mehr Näheres weiß ich nicht.
Gerhard Meusburger beschreibt seinen Vater Alois als systemtreuen Nazi. Er habe dann in der NSV-Stelle in Salzburg gearbeitet als Unteroffizier. So seien die Kinder dann auch später nach unten in das Heim gekommen, wie er vermutet. Zunächst lebten die beiden jüngeren Söhne Gerhard und Harald aber ab Kriegsbeginn mit der Mutter und einer Haushaltshilfe in Salzburg. Der älteste Sohn Horst kam schon früher in ein NS-Heim ins heutige Tschechien. Die Mutter war jedoch schwer krank, wie der heute 87-Jährige erzählt.
Und ich war das Herzpinkerl von meiner Mama. Und so bin ich auch groß, also aufgewachsen. Und meine Erinnerung an sie ist, dass mir am ersten Schultag in die Schule gebracht hat. Und am 5. Oktober ist gestorben. Somit waren wir ohne Vater. Der war zwar zur Zeit halt schon wieder in Salzburg. Jetzt ist zuerst mein Bruder nach unten gekommen und ein paar Tage später bin dann ich in unten gelandet. Jetzt, wenn man sich das vorstellt, ein verwöhntes Kind mit 6 Jahren, dann komme ich nach Heim, wo ich nicht mehr der Gerhard war, sondern die Nummer 21. Ich war der Letzte, der da im Heim aufgenommen worden ist und somit war ich der 21. Mein Bruder war der Nummer 19. Und mit der Nummer 21, ich wollte schon oft einmal ein Buch schreiben über die Nummer 21, habe ich heute im Kopf.
Gerhard Meusburger spricht von einem militärischen Drill, der damals durchaus üblich war. Ich verweise dabei auf die Schattenorte-Folge mit der Nummer 13 zur NS-Eliteschule Kreuzberg in Bischofshofen. Das hätte eine NS-Kaderschmiede werden sollen. Vieles, was Herr Meusburger erzählt, erinnert mich daran.
So, dann ist mir mein Kasten zugeteilt worden und das Bett. Das Bett musste ich militärisch eckig aufbauen. Dazu war ich außerdem war ich ziemlich ein kleines Kind. War mir nicht möglich. Somit habe ich 3 Wochen vor Weihnachten mein Bettzeug, weil es nicht in Ordnung war, wieder im Garten holen müssen. Die haben das beim Fenster ausgeschmissen, in Schnee. Dann habe ich wieder Betten gebaut. Das war wieder nicht in Ordnung. Zweite Mal duchend und Leintuch aus dem Garten geholt, aus dem Schnee. Gut, dann hat es irgendwann einmal gepasst. Oder? Ja. Das war so der Eintrittstag in das Heim. Ja. Morgenappell, antreten in der Unterhose, in einem Waschen in kaltem Wasser, umgeheizten Raum, Fahnen hissen vor dem Frühstück, das Wichtigste des Tages. Es waren nur auserwählte Kinder, haben Fahnen hissen dürfen. Müssen Sie sich das vorstellen. Jetzt bin ich dort mit 6 Jahren. Mein Bruder war um 1,5 Jahre älter. Der hat das Privileg gehabt, dass er der Schlimmste war im Heim. Der ist fast jetzt zweite, dritte Wochenende, wenn kein Schul war, im Dachboden eingesperrt worden, über das ganze Wochenende. da war's, der Bruder hat vielleicht Merkel gehabt, weil ich, der weiß von dem halt nichts mehr. Aber ich kann mich erinnern, wie wenn es vorgestern gewesen wäre. Dann hat es gegeben, zweimal in der Woche, denke ich, vielleicht auch öfter, politische Zeitungsschau. Das macht man mit einem Kind mit 6 Jahren. Da haben wir die Erfolgsmeldungen ausschreiben müssen aus der Zeitung. Im Jahr 1943 hat es ja nur Siegesmeldungen gegeben. Und wenn man sehr viele Siegesmeldungen gehabt hat, hat man auch was gekriegt. Jetzt können Sie sich noch vorstellen, was das für eine Eliteschule geworden wäre, wenn das Dritte Reich, Gott sei Dank ist das untergegangen. Wir waren, mein großer Bruder in Tschechien, der war 3 Jahre älter wie ich. Wir waren eigentlich, waren wir Supernazis waren. Mit 6 Jahren Doktrin, Zeitungsschau, Fahnen hissen, was anderes hat es nicht gegeben. Zu des Führers Hüld und Gnade war unser Morgengebet. So, und dann bin ich in die Volksschule gegangen, unten. Da waren so wunderherzliche Bauernkinder. Die haben von dem Ganzen gar nichts gewusst. Wir waren einfach, die haben gesagt, die Heimer, die Heimbewohner. Wir waren die Heimer und ja, es war uns verboten, mit den Heimer eigentlich zu sprechen. Aber die haben für uns hier und da mal ein Jausenbrot gehabt. Bauernkinder waren alle gut versorgt. Und wir haben natürlich das gebrochen, das Sprechverbot. Aber das Schlimmste war in Heim, wenn eigentlich war fast jeden Tag irgendwas, was nicht in Ordnung war, dann hat es Sprechverbot gegeben. Sogar mit meinem eigenen Bruder habe ich offiziell nicht sprechen dürfen. Die Nummer 21 mit der Nummer 19. Das ist kurz zusammengefasst der Eindruck aus dem Dolenheim.
Den letzten Satz sagt Gerhard Meusburger durchaus mit Zynismus. Er kann sich auch noch an die Namen der Erzieherinnen erinnern. Bisher habe ich diese Namen aber nicht mit der NSV und einer Heimleitung in Verbindung bringen können. Einer der beiden Namen scheint in einem Archiv von Nordrhein-Westfalen in den Entnazifizierungsakten auf, allerdings mit der Bezeichnung Lebensmittelhändlerin. Und die andere scheint im Jahresbericht des Frauenerwerbvereins Brünn auf im Jahr 1909 unter jenen, die dort Stenografie und Schönschreiben gelernt haben. Ob es sich dabei in beiden Fällen um die Frauen handelt, konnte noch nicht verifiziert werden. Daher werde ich die Namen in dem Podcast auch nicht nennen. Bei einer der Erzieherinnen sollen angeblich Offiziere in der Villa Heiden ein- und ausgegangen sein, wie Meusburger erzählt. Und sie hatte einen Sohn namens Uwe. Daran kann sich Meusburger noch sehr gut erinnern.
Den haben wir hier und da mit dem Kinderwagen fahren müssen. Und dann sind wir mal über die Saalach gefahren mit dem Kinderwagen. Da war sogar ich einmal mit meinem Bruder. Haben wir gesagt, haben wir einen Zahlach. Das sind also, was mir kurz einfällt. Ja.
Das haben sie aber dann nicht gemacht, oder?
Gott sei Dank, ja, waren wir zu müde geworden. Aber das war schon ein bisschen ein Gedanke in uns. Der Uwe, das war ja furchtbar mit dem.
Meusburger erzählt dann, dass auch Mädchen in dem Heim untergebracht gewesen waren. Die waren aber streng von den Buben getrennt. Für sie hätte es keinen Drill gegeben. Und keine Sprechverbote.
Ich kann mich kaum an ein Mädchen erinnern, die sind auch auf einen anderen Tisch gesessen. Das war ja, die Villa war elegant, ein schöner Speisesaal. Wir sind auch gut verpflegt worden. Und da, außer man hat Essverbot gehabt, aus irgendeinem Grund, weil man halt wieder schlimm war. Nicht? Das Kind ist mal eigentlich immer schlimm.
Er geht noch näher auf die Strafen ein, die es im Heim gegeben haben soll. Er selbst sei mehrmals die Woche geschlagen worden. Das gehörte eben dazu, meint er. Hierzu muss man sagen, dass Schläge als Strafe leider noch bis in die 70er und 80er Jahre in Schulen und Heimen zur Realität vieler Buben und auch Mädchen gehörten.
Ja, Schläge sowieso, aber da einer für alle, alle für einen. Ich glaube, mein Bruder war der Schlimmste. Weil keiner so oft eingesperrt war wie mein Bruder. Und natürlich Schläge, da haben wir antreten müssen. Das war meistens vor dem Frühstück in der schwarzen Unterhose. Die hat es halt damals gegeben, hat jeder die gleiche angehabt. Und dann hat jeder seine paar Streiche mit der Reitgärten gekriegt. am Hintern oder am Rücken.
Doch es muss ja etwas geben, außer dem Bericht von Herrn Meusburger als Beleg für das Heim in Unken. Die Recherche gestaltet sich aufwendiger als gedacht, denn niemand schien etwas von einem angeblichen Kinderheim in Unken in der Villa Heiden während der NS-Zeit zu wissen. Weder Ortsarchivare, Ortshistoriker noch der Bürgermeister oder das Bezirksarchiv in Zell am See konnten mir weiterhelfen. Aus den Grundbuchdaten, sonst oft eine gute Quelle, war nichts von der Funktion des Hauses während der NS-Zeit herauszulesen. Denn einige Häuser wurden ja auch während der NS-Zeit von der NSV arisiert und kamen quasi ins Eigentum der NSV. Das war dort nicht der Fall. Und ebenso auch zahlreiche Historiker für Zeitgeschichte, die ich angefragt habe, wussten nichts dazu. Es trudeln also viele Absagen herein. Der Tenor, nein, sorry, nie etwas davon gehört. Ein Josef Farnbacher erwarb den Grund im späten 19. Jahrhundert und ließ über den Architekten Leonhard Rommeis die Villa erbauen. Tochter Christine erhielt das Haus im Jahr 1910 gemeinsam mit ihrem Mann, dem Apotheker Heinrich Heiden aus Landshut. Daher kommt auch der Name Villa Heiden. Die Wirtschaftskrise soll die Familie in der Zwischenkriegszeit dann aber schwer getroffen haben. So führt die Familie ab 1930 das Haus als Pension. Mehrere Annoncen in Zeitungen zur Zimmervermietung sind belegt, bis Mitte der 1930er Jahre. Im Jahr 1933 stirbt Heinrich Heiden an einem Herzschlag. 2 Jahre später folgt ihm Christine Heiden nach. Auch das konnte ich in einer Zeitung nachlesen. Dann verliert sich aber die Spur. Sie hatten 3 Töchter, Johanna, Christine und Elisabeth. Laut Grundbuch ist die Tochter Johanna Eigentümerin, hat das allerdings immer wieder rechtlich erkämpfen müssen. Es sieht also nach Erbschaftsstreitigkeiten aus, wenn man die Einträge durchforstet. Einen Hinweis zu Johanna Heiden fand ich auf der Unkner Website, und zwar, dass sie beeinträchtigt gewesen sein muss. Gerhard Meusburger kann sich nicht erinnern, dass Mitglieder der Familie Heiden je in der Villa gewesen wären, als er als Kind dort war. Leider kann mir auch die Gemeinde keine weiteren Hinweise zum Verbleib liefern. Hier sind sicher noch weitere Recherchen notwendig, daher bitte auch an alle Unkner, die zuhören, an sonstige Bekannte oder Freunde der Familie, wenn sie irgendetwas wissen, dann schreiben sie doch bitte an podcast@sn.at. Über den Pinzgauer Historiker Rudolf Leo erhalte ich viele Infos zum Haus. Er aktiviert auch den Verein Historischer Pinzgau über die gleichnamige Facebook-Gruppe. Nach und nach trudeln kleine Puzzleteile ein. Danke an der Stelle auch dafür. Aber es fehlen Belege für ein Heim in dieser Villa. Immer wieder führen die Spuren und die Gespräche auf Schloss Oberrhein. Dort müsse es gewesen sein, dieses Heim, wo Meusburger war, nur wenige 100 Meter von der Villa Heiden entfernt. Dort war nämlich nachweislich ein Müttererholungsheim der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, also NSV, eingerichtet. Diese Heime dienten dazu, dass Mütter mit ihren Kindern meist im Sommer Urlaub machen konnten. Es geht natürlich um deutsche Mütter, vor allem auch Mütter aus zerbombten westdeutschen Städten. Zu Mütterheimen im Salzkammergut haben wir bereits eine Schattenorte-Folge aufgenommen. Das ist die Folge 18, zum Nachhören unter www.sn.at/podcasts. In der Folge haben wir uns vor allem mit Heimen in St. Gilgen und Strobel beschäftigt. So brachte man während des Krieges über die Aktion Mutter und Kind die Mütter in gewisse Heime, vor allem ins Salzkammergut oder ins Innergebirg. Und oft, wie vorher schon erwähnt, zählten darunter auch Häuser, die vorher jüdischen Familien gehört haben und die quasi arisiert, also entzogen worden sind. Der Historiker Christian Wasmeier, der sich vor allem mit dem Heim im Bürgelgut in Strobel beschäftigt hat, sprach in der Podcast-Folge davon, wie dünn die Quellenlage zu den Heimen sei. Listen mit Namen jener Frauen und Kinder, die dort untergebracht worden seien, gäbe es keine. oder zumindest seien diese noch nicht aufgetaucht.
Dass diese Arbeit der NSV, das wäre für die NSV der deutsche Sozialismus der Tat, wie man das bezeichnet hat, gewesen, nämlich die Familie als den sogenannten Lebensquell der Nation und als sorgsam gehüteter Schatz der Nation, der Familie diesen in dieser Form zu schützen und sie zu unterstützen. Und darum hat man das propagandistisch sehr ausgeschlachtet. Angeblich hat im Durchschnitt je Mutter dieser Aufenthalt 150 Reichsmark gekostet.
Ja, also ein solches NSV-Heim ist jedenfalls ab 1940 im Schloss Oberrhein belegt. Im Salzburger Volksblatt stand am 17. Februar 1942 geschrieben, im Gau Salzburg wurden bisher drei Müttererholungsheime, ein Mütterheim, ein Jugenderholungsheim, ein Zeuglingsheim, 71 Dauerkindergärten, 60 Erntekindergärten, also ich nehme an für die Zeit der Erntezeit, 5 Horte, 9 Umsiedlerkindergärten, 151 Hilfs- und Beratungsstellen für Mutter und Kind, 2 Schwesternschulen und 3 Bahnhofsdienststellen eingerichtet. Die Müttererholungsheime in St. Gilgen, Krimmel und Oberrhein sind vorbildlich schmucke Stätten der Behaglichkeit, heißt es da. Und weiter, 56.000 Mitglieder zählt die NS-Volkswohlfahrt im Gau Salzburg. Also das war im Jahr 1942. War Herr Meusburger vielleicht auf Schloss Oberrhein? Gibt es eine Verwechslung? Auch dieses ist immerhin erhöht im Saalachtal in Unken, abseits des Ortes gelegen. Das Ganze ist nun 80 Jahre her und länger. Außerdem war er damals 6-7 Jahre jung. Trügt ihn diese Erinnerung? Gibt es Lücken im Gedächtnis? Oral History hat ja auch seine Tücken, denn vieles verblasst mit der Zeit. Erinnerungen können sich verändern. Es werden Dinge hinzugefügt, anderes weggelassen. Es kann auch geprägt sein durch die Erzählungen von anderen. Aber Herr Meusburger war sich sicher. Er sei nie im Schloss Oberrhein gewesen. Er erinnert sich, als ich die NSV erwähne, die Textilien im Heim, in der Villa Heiden, also Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Unterwäsche, alles war mit NSV bestickt, meint er. Also gibt es vielleicht doch eine Verbindung zum nahegelegenen und belegten Heim in Oberrhein. Und so ergibt sich ein besonderer Zufall in der Recherche. Ich kontaktiere den Historiker Michael John aus Linz. Er hat sich bereits mit der Aufarbeitung von Heimen in Oberösterreich und Wien beschäftigt. Außerdem ist er Mitglied der Heimopferkommission der Volksanwaltschaft. Vielleicht hat sich ja einmal ein ehemaliges Heimkind gemeldet. Auch er vertröstet mich aber zunächst. Von einem Kinderheim in der Villa Heiden habe er bisher nichts gehört. Aber er hat einen spannenden Kontakt für mich. Ernestine Harrer. Sie war bis 2024 16 Jahre lang die Geschäftsführerin von der Einrichtung Anderskompetent in Schloss Oberrhein in Unken. Sie wisse von einem Heim in der Villa Heiden. Ihre Schwester lebt heute dort und sie hat selbst für einige Zeit in dem Haus gewohnt. Ich spreche also mit den heutigen Eigentümern, die lieber nicht namentlich genannt werden wollen. Doch sie sind gesprächsbereit und interessiert an der Aufarbeitung. Die heutige Besitzerin erzählt mir, dass vor etwa 5 Jahren ein Mann aus Amerika hier gewesen sei, um sich das Haus anzusehen. Er sei dort in einem Heim während des Krieges gewesen. Den Namen haben sie leider nicht notiert. Okay, schade. Aber dennoch, es gibt noch einen weiteren Zeitzeugen, der behauptet, hier in einem Heim gelebt zu haben. Die Schwiegermutter der heutigen Eigentümer, über 90 Jahre alt, hat die Villa 1969 erworben. Damals war es schon lang nicht mehr im Besitz der Familie Heiden. Denn nach dem Krieg ist es zuvor bereits schon an 2 andere Familien verkauft worden. Aber die ehemalige Besitzerin, die noch heute in dem Haus wohnt mit ihrer Familie, ist sich sicher, das Heim soll es gegeben haben. Schriftlich hat sie nichts, auch keine Gegenstände oder Möbel, die zurückgeblieben sind aus dem Heim. Es sei merkwürdig, dass niemand im Ort etwas davon wisse, sagt sie. Es nichts dazu gebe. Es sei wohl ein Tabuthema. Trotzdem treibt mich die Frage um, wie kann es sein, dass so wenig dazu belegt oder bekannt ist? Das frage ich Michael John, der eben schon sehr viel zu Heimen geforscht hat. Sollte das Heim in Unken ein offizielles NSV-Heim gewesen sein, dann sollte es auch Aufzeichnungen geben, sagt John. wobei es natürlich auch generell das Wegwerfen und den Verstoß von Akten gegeben hat, gegen Kriegsende vor allem. Beispielsweise die Gestapo-Akten aus Linz, wichtige Akten also, fehlen großteils. Außerdem schildert er die Fürsorgeerziehung und Fremdunterbringung während der NS-Zeit, aber auch in der Nachkriegszeit, war lange wissenschaftlich unterbelichtet. Es gab vereinzelt auch informellen Wildwuchs bis in die 1970er Jahre. Betroffene haben sich etwa hinsichtlich eines Heimes im Mühlviertel gemeldet, wo sie nicht einmal gewusst hätten, dass es dieses gibt. Es haben auch Familien informell Pflegekinder aufgenommen und das ist in den Landesaufsichtsakten nicht aufgeschienen. Für Salzburg kam die besondere Situation hinzu, dass es lange kein zentrales Landeserziehungsheim gegeben hat. Viele Salzburger Kinder sind daher in Oberösterreich und in andere Bundesländer untergebracht worden. John sagt, es hätten sich insgesamt bis in die 1970er Jahre brutale Parallelwelten herausgebildet in den Heimen. John spricht im Zusammenhang der NS-Zeit von einer Selektion. Es sind Kinder aussortiert worden, die aus erblichen Gründen als minderwertig galten. Diese kamen dann etwa nach Hartheim. Jüdische Kinder oder Roma und Sinti kamen ins KZ. Andererseits wurden dann jene gefordert und gefördert, die in die Norm fielen. Zu Oberrhein hätte es eine wissenschaftliche Aufarbeitung geben sollen, erzählt mir Herr John. Das Vorhaben ist aber letztlich nicht umgesetzt worden. Ich begebe mich also weiter auf die Suche und die Hartnäckigkeit lohnt sich am Ende, so viel kann ich schon mal verraten. Ich begebe mich nochmals in die Bibliothek, recherchiere in Zeitungsarchiven. Dann finde ich über die Unibibliothek in Salzburg die Zeitschrift Nachrichten der NS-Volkswohlfahrt für den GAU Salzburg, erschienen 1941. Als ich es abholen will, entdecke ich erst, dass ich dieses nur im Lesesaal ansehen kann. Ich bin eigentlich im Stress, entscheide mich dann aber, wenn ich schon mal da bin, auch reinzublättern. Denn die Zeitung war für die NSV-Mitglieder Salzburgs. Wenn es also ein offizielles Heim war, wo, wenn nicht da, sollte darüber berichtet werden? Und tatsächlich, auf einer Doppelseite geht es um ein neues Müttererholungsheim in Pinzgau, in Unken. Heim Oberrhein steht dort, also geht es wohl wieder um Schloss Oberrhein. Aber auf dem Foto, das groß dort abgebildet ist, stehen Gauleiter von Salzburg, Friedrich Reiner, und NSV-Oberbefehlshaber samt Müttern, Erzieherinnen und Kindern. Eindeutig aber nicht vor Schloss Oberrhein, sondern vor der Villa Heiden. Ich erkenne sofort den geschwungenen Balkon, die Umrahmungen an Türen und Fenstern, die aufgemalten Herzen an der Fassade, die Mauer zum Hang vor dem Haus. Im Text ist von Villa Heiden nicht die Rede, aber von einer Pension, wo die Mütter aus Westdeutschland untergebracht werden sollten. Dieser Fund ist ein kleiner Erfolg in dieser Recherche, die sich immer mehr ausweitet. Es stellt sich die Frage, wie genau diese beiden Häuser, Schloss Oberrhein und die Pension Villa Heiden, miteinander verbunden sind. Mehr dazu und zur Geschichte von Schloss Oberrhein hören Sie dann im zweiten Teil dieses Podcasts, der nächste Woche Sonntag erscheint. Außerdem erfahren Sie dann, wie es mit Herrn Gerhard Meusburger weitergegangen ist. Er erzählt etwa von den Tagen nach Kriegsende, wie er und drei andere Buben sich ohne Erwachsene im Pinzgau bis in die Stadt Salzburg durchgeschlagen haben.
Und wir Buben waren natürlich, man hat die Flieger drüber fliegen gesehen nach Salzburg, die Bomber. Und eines Tages fuhr der amerikanische Jeep, das war die Regenbogendivision, wo lange, wo heute noch in Unken der Regenbogen ist an der Felswand. Das waren die ersten Amerikaner, die wir im Jeep gesehen haben.
Und wie er heute das Erstarken der rechten Parteien beobachtet.
Da sind ja 100.000 an Adolf nachgerannt. Und heute sind es vielleicht nicht gerade 100.000, aber die wollen sprechen dafür. Furchtbar.
Ich werde jedenfalls bis dahin weiter recherchieren zu diesem Haus und den Menschen, die mehr oder weniger Zeit darin verbracht haben, und freue mich über Ihre Hinweise unter podcast@sn.at. Erkenntnisse daraus können dann ja vielleicht sogar in diesem zweiten Teil schon Platz finden. Ich bedanke mich bereits bei allen, die mich bisher bei dieser Recherche unterstützt haben. In der Zwischenzeit lesen Sie doch zu anderen Schattenorten, wie etwa das NS-Eliteheim oder die Mütterheime im Salzkammergut. Oder, wenn es etwas ganz anderes sein darf, wie die Mythen um den Untersberg oder die Zauberbubenprozesse in der frühen Neuzeit. Dann blättern Sie doch gerne in unserem Buch zum Podcast Schattenorte in Salzburg, erschienen im Anton Pustet Verlag. Zu erwerben aber auch im SN-Shop oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Und nochmal der Hinweis, stimmen Sie doch gerne im Ö3 Podcast Award für die Schattenorte ab. Sie können den Podcast nominieren bis 28. Februar auf oe3.orf.at/podcastaward. Wir freuen uns über Ihre Stimmen. Und hören Sie doch gerne auch mal in andere SN-Podcasts rein, die gefragte Frau oder der Salzburger Popcast, sollten Sie diese noch nicht kennen. Dann bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.